Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Video da eben, das habe ich also vorhin zum ersten Mal gesehen. Ich hoffe, euch ist allen aufgefallen, dass der Apostel da eine Frau ist. Das fand ich ziemlich cool. Das mit dem Katapult fand ich auch ziemlich gut. Liebe Andreas-Gemeinde, liebe Freunde, ihr habt euch vorgenommen, gemeinsam die Bergpredigt zu lesen. Ein mutiges Unternehmen. Vor der Bergpredigt stehen wir, wenn ich das mal etwas leger sagen darf, eben genau wie vor einem Berg. Er überwältigt uns mit seiner schieren Wucht und Größe. Wir wissen gar nicht recht, wohin wir zuerst schauen sollen. Wir kommen uns selbst vielleicht auch ziemlich klein dabei vor. Er ist großartig, erschreckend, majestätisch und vor allem eben ziemlich hoch. Die Vorstellung, ihn zu besteigen, diesen Berg, lässt uns doch ziemlich an unserer Fitness zweifeln. Ich habe als Motto gelesen für diese Predigtserie, Gottesdienstserie, die heute anfängt, leichter leben mit der Bergpredigt. Naja, das ist ja schon ziemlich paradox gesagt. Also der Gedanke leichter leben wird sich uns nicht zuerst einstellen, wenn wir an die Bergpredigt denken. Wir stehen vor ihr wie vor einem Berg. Oder wie es Hans-Dieter Betz gesagt hat, dem wir einen Kommentar zur Bergpredigt verdanken. Wir stehen vor ihr wie vor einem Juwel, das sein Licht je nach Lichtumständen mal in die eine, mal in die andere Richtung wirft. Mit ihrer Vision eines völlig anderen Menschenlebens, völlig anderer Gesetze, die für uns gelten, und ihrem Anspruch, dass genau das der eigentliche Gotteswille ist, stehen wir vor ihr, eben wie vor einem Berg oder wie vor einem schillernden Juwel, das wir uns kaum getrauen anzufassen. Das Licht dieser Facetten, das leuchtet mal in die eine oder andere Richtung. Können wir dieses Juwel berühren? Sicher können wir es nicht besitzen. So wenig, wie wir einen Berg besitzen können. Die Bergpredigt spricht nicht nur Christen an. Mahatma Gandhi, der Vater des modernen Indien, nannte sie neben der Bhagavad Gita seinen Lieblingstext. Und seine Ethik der Gewaltlosigkeit stammt wesentlich auch aus ihrer Anregung, neben der indischen Ahimsa-Tradition, der Tradition der Gewaltlosigkeit. Mit der Christologie konnte Gandhi als Hindu nichts anfangen, aber die Bergpredigt hat ihn Zeit seines Lebens fasziniert. Faszination und, ja, Bedrohung gehen von der Bergpredigt aus. Wer kann das leben? Wie können wir denn damit leben? Erschlägt uns diese Bergpredigt nicht? Aber dann auch wieder die schiere Faszination. Ist das möglich, so zu leben? So Gott unmittelbar, so selbstlos, Freund und Feind gleichermaßen zugetan, nicht am Äußeren haftend, barmherzig und vollkommen, so wie Gott barmherzig und vollkommen ist, kein Richter anderer und doch mit guten Werken leuchtend wie eine Stadt auf einem Berg, die weit sichtbar ist, wie Jesus sagt, mit reinem Herzen und dürstend nach Gerechtigkeit. Können wir das? Hören wir mal ein paar Worte daraus. Als er aber das Volk sah, ging er, Jesus, auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ich überspringe ein paar Verse nach diesen Seligpreisungen und dann heißt es, ziemlich überraschend: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Das mit dem Tüpfelchen, da ist gemeint, im Hebräischen gibt es so einen ganz kleinen Buchstaben, das Jod, das ist der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet, und ein Tüpfelchen ist also sozusagen der kleinste Teil in der Tora, im Gesetz. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist ja doch nur schon mal irgendwie ziemlich überraschend. Das wird dann an Beispielen ausgeführt, von denen ich nur eines lese. Ihr habt gehört, dass zu den Alten, den Vorfahren, gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Das ist irgendwie schon ziemlich heftig. Mit du Narr ist nicht einfach gemeint, du Idiot, das ist mehr so das davor. Du Narr meint, hat auch nichts mit närrisch zu tun, sondern das meint, du böser Mensch, ja, das ist gemeint. Aber du nichts nutzt, das ist so, wie wenn wir sagen, du Idiot, ungefähr, ja. Wer sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates, des höchsten Gerichts schuldig. Das muss als Zitat jetzt genügen. Ich habe nämlich die strenge Auflage erhalten, nicht länger als maximal 20 Minuten zu predigen. Ja, wer hat das gehalten? Wer ist nie in eine Beleidigung abgeglitten, und sei es in Gedanken? Und der Gedanke ist ja eine machtvolle Tat, das macht die Bergpredigt immer wieder deutlich. Freilich haben wir auch manche inhaltliche Verständnisschwierigkeit, und die Verse, um die es jetzt zuerst gehen soll, bieten eine solche Schwierigkeit. Ich komme dann später noch auf die Frage zurück, wie wir das eigentlich hinkriegen können, sinnvoll mit der Bergpredigt zu leben. Ein paar formale oder sagen wir mal exegetische Bemerkungen vorweg. Wenn ihr einen Theologieprofessor einladet, dann wollt ihr ja auch irgendwie etwas lernen. Die Bergpredigt ist Teil der Komposition des Matthäusevangeliums und sie will im Rahmen dieses Buches und Evangeliums gelesen werden. Seriöse Auslegung, seriöse Exegese, die fragt immer nach dem Kontext, und das ist zuerst einmal das Buch, in dem unser Text steht. Auch innerhalb der Bergpredigt gibt es dann erklärende Bezüge, Querverweise, wie wir gleich an einem Beispiel sehen werden. Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt, ist nicht eine einmal gehaltene Predigt, die ja auch niemand hätte im Kopf behalten können, sondern sie ist eine Art Summe der ethischen Verkündigung Jesu. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir ihre literarische Entstehung genau verfolgen können, da wir die Vorlage des Matthäusevangeliums zu ihr im Prinzip kennen. Das ist nämlich die etwas kürzere Rede, wie sie bei Lukas in der sogenannten Feldrede erhalten ist. Lukas 6, 20 folgende ist das. Und diese beiden Texte stammen aus der gleichen Vorlage. Lukas und Matthäus benutzen die gleiche Vorlage, die wir in der Forschung die Logienquelle nennen, eine der ersten Sammlungen der Worte Jesu. Schon dort stand ganz am Anfang, gleich nach der Versuchungsgeschichte Jesu, eine Rede. Und diese Rede, die ist bei Lukas fast unverändert erhalten, das ist die sogenannte Feldrede. Matthäus aber nimmt das als Grundlage und füllt es mit weiteren Jesusworten auf, um daraus in seinem Evangeliumbuch die lange Bergpredigt als Programmrede Jesu zu bauen. Dabei setzt das Matthäusevangelium natürlich auch einige eigene Akzente, vor allem durch den Begriff Gerechtigkeit. Hier führt der Evangelist selbst die Feder. Wen das interessiert, in der wissenschaftlichen Kommentarliteratur ist das alles gut erforscht. In der Bergpredigt spricht also natürlich Jesus, aber durch das literarische Zeugnis und die komponierende Gestaltung des Evangelisten hindurch. Sie ist eben auch Teil eines Buches. Wir können relativ gut und sicher die ältere Tradition und die gestalterische Darstellung des Matthäus unterscheiden. Das gilt für andere Evangelientexte viel weniger. Aber nun zu unserem Text, der ja eine Irritation enthält. Jesus behauptet hier die unverbrüchliche Gültigkeit der Tora, des jüdischen Gesetzes. Wenn man von Paulus herkommt, ist man jetzt ja doch erstmal ziemlich verwundert, der immer wieder beschreibt, wie das Evangelium für die Heidenchristen keine Gültigkeit des Gesetzes mehr mit sich bringt. Darum müssen Christen ja auch zum Beispiel nicht beschnitten werden, wie es bei den Juden Brauch und Gesetz ist. Interessanterweise haben aber die ersten Christen zwischen diesen beiden Büchern, Matthäus-Evangelium und Paulus, Römerbrief zum Beispiel, offenbar keinen Gegensatz gesehen, denn Paulus und Matthäus sind beide Teil des Kanons Heiliger Schriften, den wir das Neue Testament nennen. Matthäus war sogar das Lieblingsevangelium der alten Kirche. Kein Evangelienbuch ist in der alten Kirche so oft gelesen, so oft ausgelegt worden wie das Matthäus-Evangelium. Während zum Beispiel die Gnostiker so am Rande der Kirche lieber das Johannes-Evangelium gelesen haben. Das war so deren Lieblingsevangelium. Also offenbar hat man gemeint, Paulus und Matthäus, das passt schon zusammen, das kann man versöhnen. Was ist das also für ein Gesetz, das nicht vergehen wird, bis das Himmel und Erde vergehen? Wie hat es zum Beispiel Matthäus selbst verstanden? Können wir das sagen, wenn wir eben, wie ich das vorhin gesagt habe, im Kontext dieses Buches fragen? Sind das tatsächlich die 613 Geh- und Verbote der Tora mit Kult und Opferwesen? Nun, die Bergpredigt selbst erklärt das. Darum ist es wichtig, so einen Text in seinem größeren Bezugsrahmen und in seiner inneren Verweisstruktur zu lesen. In unserem Fall lesen wir da ein paar Verse weiter. Matthäus 7,12, die goldene Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Beide Texte sind direkt aufeinander bezogen. Der erste, über die Gültigkeit des Gesetzes, leitet nach den Seligpreisungen den Hauptteil der Bergpredigt ein. Die goldene Regel schließt diesen Hauptteil dann ab. Es folgen dann noch die Gleichnisse von der engen und weiten Pforte, vom Baum und den guten Früchten und vom Haus auf Felsen gebaut. Die goldene Regel erklärt, konzentriert und präzisiert also für die Leserinnen und Leser in der matthäischen Gemeinde, was das für ein Gesetz ist, dessen Ewigkeit da beschworen wird. Es ist natürlich nichts anderes als die Tora, es ist diese aber in messianischer Vollmacht neu ausgelegt, konzentriert, elementarisiert. Das Gesetz, das auch für die Jüngerinnen und Jünger Jesu gilt, ist anders gesagt die goldene Regel, die den ethischen Anspruch Jesu stark und radikal, aber auch ganz einfach macht. Das ist die bessere Gerechtigkeit, von der da auch die Rede ist. Man mag auch an die Geschichte vom höchsten Gebot denken, die Frage nach dem höchsten Gebot, mit dem Jesus die gleiche Sache mit anderen Worten sagt. Matthäus erzählt, wie die Menschen sich Jesu Worten nicht entziehen konnten, wie da etwas anderes war als in jeder Predigt, die man in Schule und Synagoge hören konnte. Matthäus nennt das Vollmacht. Jesus hatte Vollmacht. Man wusste, wenn er sprach, ist da eine Authentizität und Autorität, die von Gott stammt. Wenn er die Schrift auslegt, die wir das Alte Testament nennen, so tut er dies mit einer messianischen Vollmacht. Zugleich radikalisiert er diese Schrift in ungeheuerlicher Weise. Nicht erst das Töten sei verboten in den 10 Geboten, sondern der Intention nach auch jede Beleidigung, jede Verletzung der Ehre unseres Mitmenschen. Nicht, dass der Ehebruch sei verboten, danke, sondern jeder begehrliche Blick, mit dem wir aus unserer Partnerschaft ausbrechen, das ist schon ziemlich heftig. Ich gehe davon aus, dass ihr alle die Bergpredigt mal gelesen habt. Jesus ist da in ungeheuerlicher Weise radikal. Da ist die paradoxe Forderung der Feindesliebe, die Umkehrung vieler vertrauter Werte in den Antithesen, da ist das Verbot des Richtens. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, gemeint ist von Gott. Die berühmte goldene Regel, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut ihr ihnen doch auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Oder da ist dieses schlichte Wort, sorgt euch nicht. Das sind ungeheuerliche Radikalismen. Wie können wir mit so etwas überhaupt leben? Einem solchen Anspruch, der da wie ein Berg vor unserer Haustür steht. Es hat im Wesentlichen in der Geschichte des Christentums 4 Modelle gegeben, die Bergpredigt grundsätzlich zu interpretieren. So 4 Ansätze, wie man versucht hat, damit irgendwie klarzukommen mit dieser Bergpredigt. Das erste Modell, das ist die Zwei-Stufen-Ethik. Dieses Modell hat vor allem die katholische Tradition bestimmt. Die katholische Kirche formuliert zum Beispiel bei Thomas von Aquin, einem großen Lehrer in der katholischen Kirche. Danach gibt es einen engeren kleinen Kreis von Menschen, der versucht, die Bergpredigt einzuhalten, und eine große Mehrheit, die das nicht hinkriegt, aber sich dafür an die 10 Gebote hält, die Basis jeder Ethik. Also 2 Stufen Ethik, ja, eine kleinere Ethik, die 10 Gebote für alle Menschen, und für die etwas besseren, sozusagen für Mönche und Nonnen, da galt dann das Lebensideal, das nannte man die evangelischen Räte, womit im Prinzip die Bergpredigt gemeint ist. 2 Stufen Ethik. Dieses Modell leidet daran, dass es mit keinem Wort direkt in der Bergpredigt angedeutet oder suggeriert wird. Die Bergpredigt sagt schlicht nicht, dass sie nur für wenige oder irgendwie vollkommenere oder so gelten wolle. Das zweite Modell, das meint, die Bergpredigt verlange sozusagen eine letzte ethische Anstrengung vor dem Weltende. Dieses Modell stammt von dem evangelischen Theologen Albert Schweitzer, dem Urwalddoktor von Lambarene. Man nennt es auch die Interimsethik. Interim heißt der Zwischenraum, eine Ethik, die für den kurzen Zwischenraum zwischen unserem Jetzt und dem Reich Gottes gilt. Wenn die frühen Christen geglaubt haben, bald kommt das Weltende, dann, also ein paar Monate, hält man das schon durch mit der Bergpredigt. Sozusagen Zähne zusammenbeißen und durch. Dieses Modell macht damit ernst, dass das Reich Gottes für Jesus das zentrale Hoffnungsgut ist. Dein Reich komme, betet er im Vaterunser. Aber das Modell übersieht, dass die Forderungen der Bergpredigt niemals mit der Nähe des Gottesreiches begründet werden. Außerdem ist klar, dass eine solche Interimsethik für uns nicht nachsprechbar wäre. Das dritte Modell, jetzt wird es ein bisschen raffinierter. Das dritte Modell sagt, die Bergpredigt drücke wohl Gottes wahren Willen aus, aber wir können ihn gar nicht erfüllen. Und eben das merken wir anhand der Bergpredigt. Die Bergpredigt überführt uns also, sie hält uns einen Spiegel vor. Sie ist radikales Gesetz, nicht Evangelium. Das war die Deutung von Martin Luther. Sie ist der Mosissimus Moses, der allermosaischste Moses. Sie gilt, aber wir können sie nicht erfüllen. Und darum lässt uns die Bergpredigt unsere Erlösungsbedürftigkeit begreifen. Wir sind eben gefallene Kreaturen, wir können den Gotteswillen nicht erfüllen. Luther hatte noch ein zweites Modell. Die Bergpredigt gelte innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Christenheit, aber die 10 Gebote und das Gesetz allgemein gelte nach außen, in unseren politischen und sonstigen Außenbeziehungen. Naja, richtig bleibt daran, dass wir mit der Bergpredigt nicht fertig werden, dass wir sie nie abhaken können. Wir können natürlich nie sagen, Bergpredigt erledigt, abgehakt, nächster Tagesordnungspunkt. Sie wird ja auch von Menschen seit 2000 Jahren immer wieder neu entdeckt als die größte Herausforderung des Lebens überhaupt, als die radikalste Umwertung aller Werte. Diese 3 Modelle, die haben alle gemeinsam, dass sie irgendwie dem Anspruch der Bergpredigt ausweichen. Spürt ihr das? Sie gilt dann entweder nur für ein paar ohnehin schon vollkommenere, und die anderen sollen froh sein, wenn sie die 10 Gebote einhalten, oder sie gilt nur für eine begrenzte Zeit, oder sie gilt nur innerhalb der Christengemeinde ohne etwa politische und öffentliche Relevanz. Oder sie will uns nur klar machen, dass wir den Willen Gottes nicht erfüllen und uns damit zeigen, dass wir den Willen Gottes nicht erfüllen. Das alles ist ja nicht völlig verkehrt. Da ist ja so ein bisschen was dran. Aber es weicht der Bergpredigt und ihren Ungeheuerlichkeiten doch irgendwie aus. Merkt ihr das? Gibt es ein viertes Modell? Kai hat mir ein Brainstorming geschickt zu den Predigten dieses Zyklus. Dann habe ich dann einen Arbeitsauftrag bekommen. Der Arbeitsauftrag heißt, Markus soll Lust machen auf die Bergpredigt. Tja, ob ich das hinkriege? Meine Lebensgefährtin, die ihr nicht kennt und die jetzt gerade auf dem Weg nach München ist, wo sie ein Praktikum macht, ihr braucht euch also nicht neugierig umzuschauen, sie sitzt nicht hier, die hat mir heute früh gesagt, Marco, wenn du darüber sprichst, mach es nicht so schleimig und biedere dich nicht an. Naja. Ja. Lust machen auf die Bergpredigt. Was macht mir denn vielleicht selbst doch tatsächlich Lust, mich auf diese ungeheure Herausforderung einzulassen? der Bergpredigt als Gottes Wort durch Jesu Mund ins Gesicht zu schauen? Was macht mir denn dazu Lust? Ich sage es euch, das ist der, der sie spricht. Es ist eben kein philosophisches System, es ist Jesus Christus, der als Heiler und Befreier durch das Land zog, der gestorben ist für meine Sünden, der auferweckt ist durch Gottes Kraft, der erhöht ist zur Rechten Gottes, der Gott selbst also in der Welt repräsentiert als sein Bild, sein Sohn. Oder es ist, um es noch einmal deutlich in frommer Sprache, in Frommdeutsch zu sagen, es ist mein lieber Herr und Heiland, mein Jesus, der das sagt. Das vierte Modell sagt also, Jesus setzt uns frei, das zu tun, was er uns da zumutet. Das ist so verführerisch einfach und schlicht, wie wenn es so einfach wäre. Dann hängt alles an der Bergpredigt, an unserem Kontakt zu ihm, zu Jesus Christus und durch ihn zu Gott. Für mich ist das das Wichtigste, was ich euch zur Bergpredigt sagen kann und was ich euch heute früh gerne sagen möchte. Es ist Jesus, der das spricht. Sicher, wenn wir uns auf die Bergpredigt einlassen, werden wir zu Bergsteigern. Für Laschis, Couchpotatoes und Warmduscher ist das nichts. Die Bergpredigt fordert alle unsere Energien heraus. Aber sie erwartet von uns eben doch keine Leistung, keine Anpassung an ein kompliziertes Regelwerk, keine heldenhafte Selbstüberwindung. Sie lädt uns ein zu einem Leben mit Jesus selbst, aus seinem Geist heraus, von ihm erfüllt und gewiss auch angetrieben. Das erschreckt mich nun nicht mehr. Und ich fürchte die Bergpredigt nicht, obwohl sie so viel größer ist als ich und größer ist als mein Können und Wollen. Sie erschreckt mich nicht, denn es ist Jesus, der das sagt. Oh ja, sie will schon getan werden, dass wir uns da nicht irren. Sie will schon getan werden. Aber wir sind nicht allein gelassen mit ihr, sondern Jesu, guter Geist, führt uns in sie hinein. Und es gibt bei dieser Bergwanderung, Rastorte, wunderbare Aussichtspunkte und Berghütten. Naja, ich will die Metapher nicht überziehen. Ihr versteht, denke ich, gut, was ich sagen will. Mir macht das Lust auf die Bergpredigt und vielleicht euch ja auch. Ich danke euch, meine lieben Freunde, dass ihr das Stück Weg dieser Predigt mit mir gegangen seid. Den weiteren Weg mit der Bergpredigt, den wird jeder für sich gehen müssen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.